Das ist ja total antidemokratisch. Und Herr Böhmermann sagt davon nichts. Und auf die Art und Weise, ich hätte jetzt beinahe das böse Wort Lügen benutzt, an diesem Anspruch, Journalismus zu betreiben, der zunächst mal die Pflicht hat, Fakten so darzustellen, wie sie sind, scheitert der liebe Herr Böhmermann mit dieser Sendung auf jeden Fall grandios.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir einen spannenden Gast. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer.
Freut mich Mario, freut mich Sinan.
Gerd, wir sind ja hier im Lockerroom-Talk, ja, in der Umkleidekabine und da darf man sich auch mal aufregen. Jetzt habe ich gesehen, dass du dich schon aufgeregt hast, nicht hier, sondern auf LinkedIn. Und zwar, nachdem du den Beitrag von Jan Böhmermann über das Fürstentum Liechtenstein gesehen hast. Da ganz kurzer Hinweis für alle die den Originalbeitrag nicht gesehen haben, wir werden euch den Link unten in die Videobeschreibung packen, denn darüber wollen wir heute sprechen. Und da schreibst du auf LinkedIn, Zitat, Gerd Kommer. Eine grauenhafte Sendung von Böhmermann und dem ZDF. Triefend von Neid, Bösgläubigkeit und an manchen Stellen Hass, Manipulation und Unwissen über Liechtenstein. Traurig, dass wir so etwas mit den Zwangsgebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland bezahlen müssen. Was ist da los?
Ja, also Liechtenstein ist bekanntlich ein kleines, nicht direktes Nachbarland von Deutschland, hat 40.000 Einwohner und ist vermutlich den allermeisten von uns 81 Millionen Deutschen nicht durch persönliche Aufenthalte oder sowas bekannt, aber Liechtenstein hat noch immer in der Bevölkerung so ein gewisses Image, ein Nachhall von, wenn man so will, alten Zeiten. Darüber werden wir ja heute sprechen. Und in dieser Satire-Show, wenn es eine war, dann hat Böhmermann also Liechtenstein als Steueroase, die es noch immer sein soll, laut Liechtenstein, also ein Platz, um legales, mit legalem und illegalem Geld, was immer damit gemeint ist, ich kann es nicht genau sagen, obwohl ich Steuerrecht studiert habe, legales Geld, illegales Geld, aber jedenfalls nicht versteuern, sozusagen nicht die Erträge aus diesem Geld versteuern. Er hat Liechtenstein als Scheindemokratie bezeichnet, absurde Aussage, die sich auch leicht widerlegen lässt. Und er hat generell einfach durch Weglassung von Fakten, teilweise durch Falschdarstellung, auch durch das bewusste im Unklaren lassen, redet er jetzt von einem Zustand, der vor 2009, also in den alten Zeiten, über die wir ja noch sprechen werden in Liechtenstein, bestand, oder redet er über einen Zustand, der heute besteht, der nicht mehr besteht und so weiter. Das alles ging kunterbunt durcheinander und am Ende war so ein bisschen schenkelklopfend, die Liechtensteiner, da wird deutsches Steuergeld hinterzogen, das ist unfairer Steuerwettbewerb und der Liechtensteiner Fürst, das ist sowieso eine Witzfigur und so weiter. Also es wurde meines Erachtens teilweise schon manipulativ und auf jeden Fall nicht sehr faktentreu die Unwahrheit über dieses kleine Land verbreitet. Und da wir die Vermögensverwaltung für eine Reihe von Familienstiftungen in Liechtenstein machen, habe ich mich halt drüber aufgeregt.
Genau, aus Transparenzgründen ganz kurz, also jetzt bevor böse Zungen sagen, nach dem Motto, der Gerd Kommer ist befangen. Also das haben wir jetzt auch klargestellt. Du hast auch sogar in Liechtenstein studiert.
Genau, ich habe 2011, 2012 nebenberuflich damals knapp 2 Jahre lang internationales Steuerrecht in Liechtenstein studiert, weil mich das Thema interessiert hat. Und wie gerade eben erwähnt, wir machen auch die Vermögensverwaltung für sogenannte Familienstiftungen, privatnützige Stiftungen mit Sitz in Liechtenstein. Und die Stifter, von denen schlussendlich das Geld kommt in den Stiftungen, das sind überwiegend deutsche Familien.
Jetzt wollen wir mal die Sachen der Reihe nach aufklären. Du hast schon einiges jetzt angerissen, was Böhmermann falsch dargestellt hat, was weggelassen wurde. Da kommen wir gleich auch dazu. Gerade das Thema Scheindemokratie, sehr spannend. Jetzt wollen wir mal anfangen, wie läuft das eigentlich mit Liechtenstein? Denn das Klischee haben wahrscheinlich noch viele im Kopf nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt die Steuern, ich fahre da mit dem Geldkoffer rüber. Wie läuft das denn? Also kann ich als Normalo mit dem Geldkoffer nach Liechtenstein fahren und kann ich da einfach ein Konto eröffnen?
Also vielleicht ist es wichtig, da sozusagen, damit alle das gut verstehen können, zu unterscheiden zwischen der alten Welt, die bis 2009 in Liechtenstein bestand, Ende 2008, und der neuen Welt, die seit 2009, also in den letzten 14 Jahren Bestand. Also vor 2009 kann man sagen, ein bisschen klischeehaft, wie du es satirisch dargestellt hast, war das möglich. Also ich tue Bargeld in meinen Geldkoffer, tue das Zeug ins Kofferraum, fahre irgendwie über die Grenze. Also Liechtenstein grenzt nicht direkt an Deutschland, sondern nur an Österreich und die Schweiz. Fahre dann halt über diese relativ offenen Grenzen damals auch und zahle dann, eröffne ein Konto, zahle das ein in Liechtenstein und das weiß ja kein deutsches Finanzamt, die Zinsen oder sonstigen Erträge, die ich damit erwirtschafte, die brauche ich nicht anzugeben. Damals war auch das Bankgeheimnis noch sehr streng, ist auch nicht mehr der Fall. Und es gab auch noch nicht diesen sogenannten automatischen Informationsaustausch, AIA, der seit, glaube ich, 2010 zwischen Deutschland und Liechtenstein und zwischen Liechtenstein und vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern besteht. Und deswegen war man, wenn man das so machte damals, auf der relativ sicheren Seite. Also das Bankgeheimnis hat einen geschützt und dieser automatische Informationsaustausch nicht stattfindet. Wenn du heute, jetzt reden wir von 2023, und das lässt halt unser Freund Böhmermann in diesem Video alles so im Unklaren, da reden wir jetzt von der Historie oder reden wir von der Gegenwart, das versuchen würdest du also mit Pauken und Trompeten Sinan scheitern. Also keine Bank in Liechtenstein würde ohne sogenannte Substanz, also einen wirklichen Grund, ne? Du hast ordentlich und von der Liechtensteinischen Finanzaufsicht oder Stiftungsaufsicht genehmigt, eine Stiftung eröffnet oder ein Unternehmen in Liechtenstein gegründet oder du hast eine schöne Liechtensteinerin geheiratet und lebst jetzt dort oder bist in Liechtenstein berufstätig, also und das musst du alles nachweisen, das nennt sich Substanz, also nicht Briefkastenfirma oder ich plane jetzt hier Steuern zu hinterziehen. So. Und wenn das alles nicht da ist, dann wird keine liechtensteinische Bank dein Konto eröffnen. Und Bargeldeinzahlung sowieso nicht akzeptieren, weil das ja ein ganz heißer Hinweis auf sagen wir mal, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung oder ähnliche Terrorismus-Hintergründe und so weiter ist. Und wenn es dir also, weil du Substanz mitbringst, da steckt also wirklich ein legitimes, sozusagen legitime Gründe, realwirtschaftliche Gründe dahinter, gelingt ein Konto oder Depot in Liechtenstein zu gründen, dann haben wir eben diesen Informationsaustausch. Am nächsten Tag überweist du dann 1 Euro, weil du mal testen willst, ob die Bankverbindung funktioniert auf dein soeben eröffnetes Konto. Dann wird das Finanzamt München, wenn du in München ansässig bist, damit über diese Überweisung von Deutschland nach Liechtenstein automatisch per Computer informiert. Also es ist nicht mehr möglich, Geld illegal nach Liechtenstein zu verschaffen.
Du hast das Jahr 2009 angesprochen und die alte und die neue Welt. Was ist dort eigentlich konkret passiert?
Also vor 2009 kann man sagen, und das wird auch so gut wie kein Liechtensteiner bestreiten, dass Liechtenstein tatsächlich so eine Steueroase war und so eine Art Verschiebebahnhof für nicht deklariertes Geld, also wie auch immer, vielleicht auch kriminell erzeugtes Geld und so weiter und eben nicht versteuertes Geld in erster Linie. Ne? Auch das zum Teil, wie jetzt gerade mit dem Koffer in Bargeldform nach Liechtenstein verschafft wurde. Dann gab es die berühmte Zumwinkel-Affäre, das wird den älteren Zuschauern noch so ein bisschen in Erinnerung sein. Zumwinkel, ich weiß gar nicht mehr, Klaus Zumwinkel hieß er, glaube ich, war damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG und irgendein IT-Techniker bei einer, oder ehemaligen IT-Techniker bei einer liechtensteinischen Bank hatte irgendeinem deutschen Finanzamt oder Bundesland, Nordrhein-Westfalen war es, glaube ich, eine CD-ROM verkauft, war jetzt nicht so ganz legal quasi, und auf dieser CD-ROM waren die Namen von Kontoinhabern, unter anderem auch Herrn Zumwinkel, und dann flog also seine Steuerhinterziehung mit einer liechtensteinischen Stiftung, also Zumwinkel-Stiftung sozusagen, flog auf. Also er hatte dieses Geld nicht versteuert. So wie die Stiftung konstruiert war, hätte er das Geld versteuern müssen. Und ja, das war es dann mit der Karriere von Herrn Zumwinkel. Und das führte also zu einem riesigen, berechtigten Mediengeschrei und Empörung und Entrüstung in Deutschland. Und dann gab es also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Nachbarländern oder OECD-Ländern eine riesige Welle von Druck auf Liechtenstein. Also ihr müsst jetzt mal hier euren Act together bekommen sozusagen, also raus aus dem Steueroasensumpf. und die Liechtensteiner Regierung, über die wir auch noch reden, einschließlich dem Fürsten von Liechtenstein, hat sozusagen die Nachricht, die Message bekommen und hat gesagt, okay, wir stellen jetzt unser Geschäftsmodell in Anführungszeichen, um auf eine sogenannte Weißgeldstrategie. Das war so ein Begriff, der in Liechtenstein selbst geprägt wurde, im Unterschied in Abgrenzung zu Schwarzgeld. Ne? Und wir werden jetzt, wir wollen keine Steueroase sein, wir werden vollständig mit diesen Nachbarländern, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, USA kooperieren, alles offenlegen und so weiter. Und das ist dann auch geschehen, natürlich schrittweise. Einer der ersten Schritte war dann, ich glaube 2010, dass so ein automatisches Informationsaustauschabkommen mit Deutschland abgeschlossen wurde, so ein Staatsvertrag. Also von da an war es schon mal saumäßig schwer, also sozusagen die Operation Geldkoffer noch durchzuführen. Und dann 2-3 Jahre später kam der Abschluss des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Liechtenstein und Deutschland. Und seitdem hat Liechtenstein 25, glaube ich, Doppelbesteuerungsabkommen mit sehr vielen europäischen Ländern abgeschlossen. Frankreich, Großbritannien, Österreich und so weiter, Schweiz. Und ein Doppelbesteuerungsabkommen ist so eine Art aus der Sicht des reichen, liberalen, westlichen, demokratischen Landes, ist so eine Art Ritterschlag für das andere Land, im Sinne von, dein Steuerrecht ist okay, ne, du spielst mit offenen Karten. Das heißt nicht, dass die Steuern genauso hoch sein müssen wie bei uns oder sowas, aber wir Deutschland jetzt in dem Fall, fühlen uns von dir als Land, von dir ja als Steuerjurisdiktion nicht abgezockt. Also Steuerhinterziehung hält sich im üblichen Maße. Ne? Also in Deutschland gibt es selbstverständlich auch Steuerhinterziehung, ne? In jedem Land gibt es die. Und das Land kooperiert und so weiter. Und dieser Ritterschlag hat eben stattgefunden.
Also es gibt jetzt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Cayman Islands.
Genau, also solche Länder, die heute, 2023, immer noch als eindeutige Steueroasen bekannt sind, nehmen wir mal die Cayman Islands, mit denen würde Deutschland nie oder auch Frankreich nie, Norwegen nie ein Doppelbesteuerungsabkommen abschließen. Ein Doppelbesteuerungsabkommen hat ja den Sinn und Zweck, Doppelbesteuerung zu verhindern. Also Doppelbesteuerung will ja wirklich kein Mensch. Ich will ja nicht zweimal Steuern zahlen, also in zwei verschiedenen Ländern.
Das
ist
teuer, ne? Ja.
Genau. Länder, also in verschiedenen Konstellationen, ne? Angenommen, du lebst in Konstanz am Bodensee, auf der deutschen Seite und arbeitest in der Schweiz. Ne? Dann haben wir jetzt grundsätzlich so eine Konstellation, in der die Schweiz und Deutschland sich fragen, eigentlich möchte ich jeweils, also Deutschland möchte Einkommensteuer von dir, weil du in Deutschland deinen Hauptwohnsitz hast. Und die Schweiz sagt, ja, du arbeitest bei einer Schweizer Firma in der Schweiz jeden Tag und eigentlich ist das unsere Einkommensteuer. Mhm. Also du hast so einen konkurrierenden Steueranspruch, der ja legitim ist. Mhm. Und das muss man irgendwie aussortieren. Also es kann ja nicht angehen, dass du dann in Deutschland und in der Schweiz Einkommensteuer bezahlst. Ne? Also ich glaube, das brauchst du jetzt nicht weiter auszuführen. Und dann ein Doppelbesteuerungsabkommen regelt solche Sachverhalte. Da gibt es Standardregelungen, also ein Standard-Doppelbesteuerungsabkommen, das von der OECD vor vielen Jahren entwickelt wird, also so eine Art Vorgabe, so ein Template, was immer wieder weiterentwickelt wird, was so Standardkonstellationen, ich habe eine Unternehmensbeteiligung im Ausland, lebe aber im anderen Land oder diese Einkommen oder Renten aus dem Ausland. So, und das ist ein Doppelbesteuerungsabkommen und werden zwei Länder oder ein reiches, westliches, demokratisches Land wird es nur abschließen mit einem anderen Land, wie ich gerade schon geschildert habe, wenn wir uns als Deutschland nicht steuerlich abgezockt fühlen. Und das ist mit Liechtenstein auch nicht mehr der Fall.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, jetzt haben wir über die Cayman Islands hergezogen. Nicht, dass da ein Cayman Islands-Experte jetzt kommt und sagt, wir erzählen müssen.
Das stimmt, das wäre spannend. Vielleicht, wenn es da einen gibt, gerne melden.
Bitte, ja. Ich lasse mich da auch gerne belehren.
Ja. Ein paar Fun Facts zu Liechtenstein, das kam ja auch in der Böhmermann-Sendung. Es ist der sechstkleinste Staat der Erde und es ist, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt einen Fürsten, Hans Adam, und es gibt aber trotzdem auch noch Politik. Es ist nämlich eine konstitutionelle Erbmonarchie. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Auf den Vorwurf der Scheindemokratie vielleicht erstmal kurz. Wenn jetzt Liechtenstein sozusagen den Big Bang hatte und auf Weißgeld umgestellt hat, warum soll ich überhaupt noch mein Geld nach Liechtenstein bringen? Was bringt mir das?
Also wie vorhin schon angedeutet, für normale Menschen ist es erstmal sowieso sehr schwer. Und lohnt sich auch nicht. Also in der normalen Konstellation. Also es ist Angenommen, Sinan, wieder, du hast Erfolg gehabt mit deiner Kontoeröffnung und den großen...
Ich gebe nicht auf.
Den großen Bonus, du hast bei eurem Unternehmen also letztens den fetten Bonus von 250.000 Euro bekommen und jetzt denkst du dir, also das war schon mal erfreulich, aber ich möchte aus den 250.000 möglichst schnell eine Million machen und das geht am besten ohne Steuerbelastung. Ne? Und deswegen tue ich mein Geld nach Liechtenstein. Ne? Das wird leider, also diese Optimierungsstrategie, die wird nicht funktionieren. Also aus verschiedenen Gründen. Ein paar haben wir ja schon angedeutet, ne? Den Informationsaustausch. Mhm. Also erstmal weiß dann Finanzamt sowieso, dass das Geld in Liechtenstein bei der LGT-Bank oder bei der Liechtensteinischen Landesbank oder bei irgendeiner anderen Bank in Liechtenstein ist. Zweitens hast du nach deutschem Steuerrecht, du bist ja in Deutschland steuerlich ansässig, hier im schönen München, eine Steuerdeklarierungsverpflichtung. Es gilt das Welteinkommensprinzip. Das ist jetzt kein Begriff, den ich erfunden habe, das ist ein steuertechnischer Begriff. Welteinkommensprinzip, das klingt so ein bisschen schräg. Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn keine Ausnahmen zutreffen, die im Steuerrecht dann dokumentiert sind, bist du mit, wenn du in Deutschland ansässig bist, das Gleiche wird natürlich auch in der Schweiz gelten, in Österreich gelten. Die Schweiz hat so ein paar kleine Ausnahmen, aber in den meisten Ländern, westlichen Ländern gilt dieses Welteinkommensprinzip unangeschränkt, bist du grundsätzlich mit deinem gesamten Welteinkommen, egal wo das entsteht, ob das jetzt Zinsen in Liechtenstein sind oder eine Unternehmensbeteiligung in den USA, weil dir dort ein Hotel gehört, oder keine Ahnung, was hast du Aktien in Brasilien, auf einem Depot in Brasilien. Und, also grundsätzlich sind alle diese Einkünfte in Deutschland erstmal steuerpflichtig. Nach dem deutschen Steuersätzen und dem deutschen Steuerrecht. So, Punkt. Und dein Geld, was du ja gerade wieder erwarten, doch erfolgreich nach Liechtenstein verschafft hast, und die Zinsen und Dividenden und Kursgewinne, was immer du da erwirtschaftest, selbstverständlich in Deutschland steuerpflichtig. Also mit anderen Worten, allein durch das Verschaffen nach Liechtenstein, so schwierig das ist, heutzutage hast du überhaupt keinen Steuervorteil. Ne? Du hast das Glück, dass Liechtenstein aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens für liquides Vermögen dich günstig behandelt. Also mit anderen Worten, du würdest in Liechtenstein keine nennenswerten Steuern bezahlen, sondern nur in Deutschland. Aber du hast ja jetzt keinen Vorteil, ja? Oder?
Nein, aber warum wird es dann gemacht?
Dann hätte ja der Finanzstandort Liechtenstein eigentlich schon zusammenbrechen müssen, oder?
Genau, also Liechtenstein, müssen wir erstmal sagen, ist kein Finanzstandort in dem Sinne. Also Liechtenstein hat eine höhere Industriequote. Also Industriequote heißt der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, des BIP, der durch Industriebetriebe, verarbeitende Industriebetriebe erstellt wird, als Deutschland mit 41%. Also in Liechtenstein, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der denkt, das ist alles irgendwie so eine Finanzinsel oder sowas. Sondern hat Landwirtschaft, hat Dienstleistungen, hat Industrie, mehr Industrie proportional als Deutschland und so weiter. Und natürlich auch im Finanzsektor, ja, wie jedes Land, ja, und so weiter. Also Liechtenstein hat ein modernes Versicherungsrecht. Für Versicherungsfirmen kann es Sinn machen, obwohl es sozusagen... Liechtenstein ist nicht der Versicherungsstandort in Europa, also by no means. Aber es kann Sinn machen, ich bin kein Versicherungsexperte, eine Versicherungsfirma, Lebensversicherung, Sachversicherung in Liechtenstein zu gründen. Genauso wie beispielsweise die allermeisten ETFs in Deutschland, die in Deutschland vertrieben werden, rechtlich in Irland angesiedelt sind, weil Irland erstens mal eine moderne Regulierung hat, also die Genehmigung, einen ETF aufzusetzen und zu vertreiben, geht halt in Irland fünfmal schneller als in Deutschland. Und die irischen Beamten, die dafür zuständig sind in der Aufsicht, die verstehen was vom Thema. Das ist auch noch von Vorteil. Und dann hat Liechtenstein für Aktien, Dividenden ein vorteilhaftes Doppelbesteuerungsabkommen.
Das erkennt man auch an der ISIN immer, was da vorne steht.
Bingo, ja.
Zum Beispiel.
Und so weiter. Also, und Deutschland ist ein Automobilstandort, so hat halt jedes Land seine Spezialisierung. So, und Liechtenstein hat ein modernes Stiftungsrecht im Unterschied zu Deutschland. Das deutsche Stiftungsrecht, das fängt schon damit an, dass jedes Bundesland in Deutschland, 16 Bundesländer, ihre eigenen Stiftungsgesetze haben. Vollkommener Schwachsinn. Wir haben ja auch nicht 16 GmbH-Gesetze, sondern ein GmbH-Gesetz. Ne? Ein Einkommensteuergesetz. Warum hat jedes Bundesland in Deutschland sein eigenes...
Ich wollte fragen, wie kam das denn?
Das darfst du mich nicht fragen, weil ich vor 100 Jahren noch nicht mitbestimmen durfte.
Ja, genau.
Okay. Und diese Landesstiftungsgesetze wurden halt anno dazu mal da eröffnet und oder erlassen. Und keine Ahnung, warum... Da sind wir wieder beim Deutschland bei Regulierung und diese Modernisierung, warum da nicht inzwischen mal aufgeräumt wurde und gesagt wurde, wir brauchen keine 16 GmbH-Gesetze, deswegen brauchen wir auch keine 16 Landesstiftungsgesetze. Und dann gibt es noch ein Bundesstiftungsgesetz, das erst 2023 erlassen wurde, das aber nicht die 16 Landesstiftungsgesetze ersetzt hat, sondern noch hinzugekommen ist. Also irgendwo hört es dann auf. Und in Liechtenstein, und das macht es ja alles sozusagen komplizierter,
klar.
Also, weil in jedem Bundesland marginal andere Stiftungsbestimmungen dann einzuhalten sind. Also mehr Kirchturmpolitik geht nicht. Und Liechtenstein hat halt ein modernes Stiftungsrecht, sowohl für gemeinnützige Stiftungen als auch sogenannte privatnützige Stiftungen. Das ist der Fachausdruck für Familienstiftungen. Eine Familienstiftung ist zur Versorgung der Familie notwendig. Wir können ja gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich eine Familienstiftung ist und warum man sie gründen sollte, könnte. Aber da hat Liechtenstein einfach ein sehr modernes Stifter- und stiftungsfreundliches Recht. Eine Finanzaufsicht, die was vom Thema versteht, weil es in Liechtenstein sehr, sehr viele, rund 10.000 Familienstiftungen gibt. So wie die irische Finanzaufsicht ETF-Experten sind, ist die Liechtensteinische Finanzaufsicht halt Stiftungsexperten, was man in Deutschland von den entsprechenden Finanzämtern und Aufsichtsbehörden nicht unbedingt sagen kann.
Lass uns gerne über diese Familienstiftung sprechen, weil es kursiert ja so das Bild rum, okay, man macht eine Familienstiftung, um irgendwie auch wieder Steuern zu sparen. Was ist das genau? Also warum macht man das? Warum macht es Sinn? Und warum ist da Liechtenstein so attraktiv? Genau. Und ist es Substanz genug? Du hattest diesen Begriff gesagt. Wenn ich als deutsche wohlhabende Familie nach Liechtenstein gehe und sage, ich möchte hier eine Familienstiftung machen.
Also grundsätzlich steht es jedem Deutschen, jeder deutschen Familie frei, wenn also eine Familienstiftung in Liechtenstein zu gründen. Mhm. Warum sollte das auch nicht der Fall sein? Du darfst ja auch in Frankreich ein Unternehmen gründen, eine GmbH gründen. Wir haben diese sogenannten vier Grundfreiheiten. Liechtenstein ist übrigens Mitglied des EWR, des Europäischen Wirtschaftsrats. Kennt auch nicht jeder. Wenn man am Flughafen ist und bei der Passkontrolle steht manchmal European Economic Area, EEA, das ist der Europäische Wirtschaftsraum auf Deutsch. Alle EU-Mitglieder, alle, ich glaube 26 EU-Mitglieder, die es noch gibt, sind automatisch Mitglied im EWR und dann zusätzlich noch Norwegen, Island und Liechtenstein sind keine EU-Mitglieder, aber sind zusätzlich zu den 26 EU-Mitgliedern noch Mitglied im EWR. Und der EWR ist so ein bisschen so eine verwässerte EU, könnte man sagen. Warum? Weil im EWR diese vier Grundfreiheiten, also die Freizügigkeit, du darfst in Frankreich jederzeit ohne Visum, du brauchst keine Arbeitsgenehmigung, wenn du in Frankreich einen Job annimmst, ne? Also das gilt ja in der ganzen EU. Ich habe 10 Jahre in London gelebt, habe auch davon profitiert, also das ist Freizügigkeit für Arbeitnehmer, erste Grundfreiheit. Unternehmen dürfen sich in der EU auch in jedem Land frei sozusagen Tochtergesellschaft gründen oder sowas. Dann gilt das Gleiche, also es gibt keine Zölle, also keine Exportdiskriminierung für Güter und auch für Dienstleistungen nicht. Das sind diese vier Grundfreiheiten. Das ist so sozusagen die Zollunion 2.0, die EU ist. Und das ist ja auch gut so. Und der EWR, und dann hat natürlich die EU noch 1000 andere Sachen. Ne? Darf eine Banane den Krümmungswinkel so und so haben oder nicht? Ne? Und der EWR ist sozusagen diese vier Grundfreiheiten, weil Norwegen das auch wollte. Meine Freundin ist Norwegerin, ne? Die kann in Deutschland arbeiten. Und das ist sehr toll. Ne? Und ich könnte auch in Norwegen arbeiten. Ich brauche kein Visum, keine Arbeitsgenehmigung und so weiter. Und der EWR ist sozusagen die EU, aber nur bezogen auf diese vier Grundfreiheiten und diese drei Länder, die ich vorhin genannt habe. So, und das ist in dem Fall auch wichtig, weil sozusagen eine rechtliche Einheit, die in Liechtenstein sitzt, darf von Deutschland aus nicht diskriminiert werden. Also Grundthema im EU-Recht ist ja, dass man grenzüberschreitende rechtliche oder steuerliche Diskriminierungen nicht durchführen darf. Ne? Also jeder, wenn du Franzose bist, musst du in Deutschland genauso behandelt werden wie ein Deutscher. Ne? Das ist ja Antidiskriminierung. Und das geht eben im EWR auch so. Und also grundsätzlich aufgrund dieser vier Grundfreiheiten kannst du in Liechtenstein oder deine Familie eine GmbH gründen oder eine Stiftung gründen. Du musst das Liechtensteiner Stiftungsrecht natürlich einhalten. Das versteht sich selber, aber du kannst es machen.
Jetzt ist die Frage, warum mache ich das?
Warum machst du das?
Also, das muss ja Steuerspargründe, genau, irgendwas
genau. Also sagen wir mal, eine Familienstiftung ist erstmal salopp gesagt Testament 2.0. Ja, also eine Familienstiftung, da müssen wir offen und natürlich ehrlich sein, das rentiert sich nicht für 100.000 Euro. Also du musst ein vermögender Mensch, eine vermögende Familie sein, bevor sich das rechnet. Die Stiftung...
Von welcher Summe sprechen wir?
Also ganz klar kann man es nicht sagen, aber ich würde mal sagen, 1 bis 1,5 Millionen dürfte die Untergrenze sein, weil der Betrieb dieser Stiftung, das muss professionell betrieben werden, da gibt es einen Stiftungsvorstand, irgendeine Art von Aufsichtsgremium, da muss ein Jahresabschluss erstellt werden, eine Prüfung muss stattfinden und so weiter, und das kostet halt alles Geld. Und es ist in Liechtenstein alles im Übrigen viel professioneller und aufwendiger, zum Beispiel so Familien, dass der Stifter selber, von dem das Geld kommt, selber in die Geschäftsleitung, in den Vorstand der Stiftung geht, was in Deutschland zulässig ist, also ein bisschen Vetterles-Wirtschaft, wobei die Stiftung ja von ihm eigentlich ein völlig getrenntes Rechtsvehikel ist. Das ist in Stiftung in Liechtenstein nicht zulässig. Ich brauche professionelle, also zum Beispiel einen Treuhänder, das ist so eine Art Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Mhm. Und die Leute arbeiten ja nicht umsonst. Warum sollten sie auch? Ne? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, unter einer Million wird sich's wahrscheinlich nicht rechnen. Ne? Aber ich bin jetzt nicht der, wenn ein Treuhänder sehr billig arbeiten würde, würde es vielleicht auch für weniger gehen. Ne?
Vielleicht ganz kurz mal, wie man sich das praktisch vorstellen kann. Sag mal, ich habe jetzt 5 Millionen bei der Sparkasse liegen und sage jetzt, jetzt hätte ich gerne eine Stiftung in Liechtenstein, eine Familienstiftung. Dann fahren wir da jetzt mal rüber, machen da ein bisschen Urlaub, gründen eine Stiftung und dann überweise ich die 5 Millionen von der Sparkasse auf das Stiftungskonto. Oder wie kann man sich das
vorstellen? Genau, also wir haben jetzt angenommen, die Stiftung ist erfolgreich gegründet und du hast 5 Millionen liquid. Das ist auch schon wichtig. Eine Stiftung, sagen wir mal, Liechtensteinische Familienstiftung macht am meisten Sinn für liquides Vermögen, also insbesondere aus steuerlicher Sicht, auch aus anderer Sicht. Ich sage gleich warum. Also eine Stiftung ist sozusagen Testament 2.0. Ich kann als Stifter, du bist fünffacher Millionär, kann ich, und du hast jetzt 7 Kinder, ne? Mhm. Und die sind alle wunderbar nett, du liebst sie alle, aber du hast so das Gefühl, das sind so ein bisschen bon vivants. Ne? Herr Böhmermann spricht ja auch sehr gut Französisch, der wird es gut verstanden haben, was ich damit meine. Und also die können nicht so richtig mit Geld umgehen. Und du denkst dir, okay, also ich möchte nicht, dass meine 7 Kinder jeder 800.000 Euro mal erbt und dann erst 400.000 für einen Ferrari raushaut und die anderen 400.000 anders verklopft. Ne, das möchte ich einfach nicht. Du sagst, ich liebe sie alle, die sollen immer gut versorgt sein, aber ich habe so weiter. Also, und das könntest du mit einem Testament nicht so gut regeln. Ne? Ein Testament bedeutet, oder einer Schenkung zu Lebzeiten, das Geld geht halt über an den Beschenkten oder an den Erben und die kann dann machen damit, was sie wollen. Einschließlich Ferrari-Option oder Drogengeschäfte oder sowas. Ne? Und mit einer Stiftung könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich gebe die ganzen 5 Millionen in die Stiftung rein und meine Kinder, sobald ich verstorben bin, sollen dann alle im Monat 5.000 Euro bekommen, wenn sie das wollen. Wenn sie das wollen. Also sie müssen es nicht bekommen, ne, weil sie vielleicht toll verdienen, im Casino oder im Drogenhandel oder wo auch immer. Und, aber sie können es. Und in Notlagen, wenn sie krank werden, werden sie versorgt ins Krankenhaus, soweit keine Krankenversicherung die Rechnung zahlt, übernimmt die Stiftung. Wenn sie eine Existenzgründung durchführen wollen, gibt ihnen die Stiftung so und so viel Anlagekapital, aber nicht 5 Millionen. Ne? Das wäre unfair gegenüber den anderen Geschwistern. Und wenn
ist wie so ein Vertragswerk.
Genau,
oder? Es ist Testament 2.0, hast du gesagt.
Ja. Also ich kann die Familienstiftung hat den Zweck, die Familie zu versorgen. Ne? Und ich könnte auch noch philanthropische Sachen, ich könnte auch sagen, jedes Jahr geht 50.000 Euro, falls Geld da ist, an Amnesty International, kann ich auch noch machen. Aber es geht in erster Linie um die wirtschaftliche Versorgung der Familie. So wie eigentlich ein Testament. Nur kann ich halt in der Stiftung sozusagen, deswegen Testament 2.0, als Stifter, von dem das Geld kommt, viel präziser, und ich habe jetzt nur dieses Beispiel gegeben, der Vermögensübergang beim Testament ist halt schlagartig, und bei der Stiftung könnte ich sagen, okay, ihr kriegt so eine bedingte Rente sozusagen. Die 5.000 Euro werden auch nicht automatisch ausgezahlt. Und dann könnte ich noch reinschreiben, wenn die der Pädophilie oder Vergewaltigung angeklagt werden, rechtswirksam verurteilt sind, gibt es keine 5.000 Euro mehr. Also ich könnte das alles reinschreiben. Mhm. Das kannst du ja mit dem Testament nicht machen. Ne?
Und oder wenn sie die falsche Partei wählen.
Zum Beispiel. Oder wenn sie beim ZDF arbeiten oder sowas. Oder bei Herrn Böhmermann der Schuhe auftreten, nee, egal. Also, das ist das eine. Und ja, mit einer Familienstiftung in Liechtenstein kann man unter bestimmten Umständen die Steuerbelastung senken. Aber so einfach ist es auch nicht. Also, erstens mal, wenn du deine 5 Millionen per Schenkung, also wenn du Geld in die Stiftung reinbringst, und die Stiftung ist ja eine Rechtsperson, die von dir getrennt ist. Das ist keine GmbH, deren Gesellschafter du bist. Eine Stiftung hat überhaupt keine Eigentümer. Es ist ein verselbstständigtes Zweckvermögen. Also die Stiftung ist wirklich wie ein Mensch. Ein Mensch gehört sich selbst. Mhm. Es gibt keinen Eigentümer von Mario Lochner. Ne? Die Zeiten sind vorbei. Bei einer Stiftung ist es auch so, im Unterschied zu einer GmbH oder sonstiger juristischer oder Personengesellschaft, die hat keine Gesellschafter, die gehört sich selbst. Ne? Aber in der Stiftungsdokumentation, in der Satzung, und das hat mit Liechtenstein nichts zu tun, das wäre bei einer deutschen Familienstiftung oder einer französischen natürlich das Gleiche. In der Stiftungssatzung steht drin, diese Stiftung, ich vereinfache das natürlich jetzt unendlich, hat die Aufgabe, die Familie Lochner oder die Familie Krieger nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu versorgen. Ad infinitum, für immer. Ne? Solange, die Stiftung kann auch pleite gehen, wenn sie schlechte Investitionen tätigt und kein Geld mehr da ist, dann wird sie wie eine GmbH sozusagen, muss sie Konkurs anmelden und abgewickelt werden.
Aber kann da noch jemand ran? Sag mal, du machst das für uns, eine Stiftung, für uns zwei. Und dann, du hast vorher erklärt, stirbst dann legst das alles vorher fest. Also das kann dann nie wieder geändert werden. Oder kann da irgendjemand ran? Gut, ich kann ja auch festlegen, dass theoretisch, wenn wir zwei uns einigen, dass wir dann was ändern könnten? Oder
bei einer deutschen Familienstiftung, das ist einer der Nachteile von deutschen Familienstiftungen, sind nachträgliche Änderungen der Stiftungsdokumente, also der Stiftungssatzung und weiterer Dokumente, sehr schwierig. Erstmal grundsätzlich schwierig, und die müssen dann von der Landesstiftungsaufsicht, jetzt sind wir schon wieder bei 16 verschiedenen, genehmigt werden. Die werden müssen das nicht genehmigen. Wenn ich nachträglich noch was ändern möchte, beim Testament kann ich übrigens auch nichts nachträglich ändern, wenn ich gestorben bin. Und auch zu Lebzeiten bei einer Stiftung ist schwierig. Das ist bei einer liechtensteinischen Stiftung einfacher. Also das ist einer der Vorteile, die die liechtensteinische Familienstiftung gegenüber Deutschen haben. Eine Änderung der Stiftungsdokumentation zu Lebzeiten des Stifters oder auch nach seinem Ableben ist zwar nicht einfach, aber viel einfacher, weil das liechtensteinische Stiftungsrecht für solche Zwecke Vorkehrungen getroffen hat und das deutsche Stiftungsrecht eigentlich nicht, weil es einfach veraltet ist. Ne? Und also grundsätzlich sind Änderungen möglich und Anpassungen an veränderte Situationen und so weiter.
Also man kann festhalten, dass der Grund, warum so viele wohlhabende deutsche Familien ihre Familienstiftung in Liechtenstein machen und nicht in Deutschland, hat steuerliche Gründe, ja, aber hat vor allen Dingen auch Gründe, weil es einfacher ist, mehr Möglichkeiten.
Ja, okay. Genau, weil das Ganze professioneller ist. Kommen wir zu den steuerlichen Gründen. Ne? Also wenn du jetzt, bleiben wir wieder bei deinem Beispiel, Mario, deine 5 Millionen in die Stiftung, in die Liechtensteinische Familienstiftung übertragen wirst, das ist eine Schenkung. Ne? Mhm. Also, weil die Stiftung ist ja von dir völlig unabhängig. Das ist nicht deine. Du sagst jetzt,
ich schenke die 5 Millionen sozusagen der Stiftung, wenn ich die dann überweise, und dann.
Genau. Das heißt Widmung im Stiftungsjargon, ne? Aber es ist eine Schenkung. Also steuerrechtlich ist es eine Schenkung. Ne? Und dann zahlst du fette, fette deutsche Schenkungssteuer.
Wie viel zahlt man da?
Circa 30%. Mhm. Also, das sind gleich mal 1,5 Millionen. Ne? Es gibt Möglichkeiten, diese 5 Millionen im Wege eines Darlehens in die Stiftung einzubringen. Ne? Dann hast du dich aber nicht entreichert. Ne? Also dann musst du auf die Einkünfte aus diesem Darlehen, das du der Stiftung gewährt hast, und die Stiftung kauft dann Aktien damit, ETFs, hoffentlich Aktien-ETFs, Also die Zinsen, die du da dann weiterhin verdienst, solange das Darlehen besteht, die musst du in Deutschland wieder normal versteuern. Und wenn die Stiftung jetzt die 5 Millionen hergenommen hat, entweder durch Widmung, dann waren 1,5 Millionen circa Schenkungssteuer fällig, also hat der deutsche Staat ordentlich schon mal zugelangt, und dann sind 3,5 Millionen in der Stiftung, wird in ein Weltportfolio nach Komma investiert, rentiert toll. Und jedes Jahr jeden Monat kriegst du, sagen wir mal, 5.000 Euro Ausschüttung. Mhm. Ne? Diese 5.000 Euro Ausschüttung, die musst du in Deutschland ganz normal wie eine Dividende sozusagen aus einem Aktiendepot mit 26,4%, also Abgeltungssteuer plus Soli, versteuern. Ne? Also der deutsche Staat langt immer zu. Ne? solange keine Ausschüttung stattfindet, keine Ausschüttung, weil du sagst, ich werde jetzt noch mal 20 Jahre YouTube, Social Media machen und dann irgendwann mal den Burda Verlag kaufen. ich brauche mein Stiftungsgeld nicht oder sowas.
Und das ZDF.
Ja.
Heute kriegen alle ihr Fett weg, das gefällt mir.
dann ist innerhalb der Stiftung in Liechtenstein, also die Dividenden werden nicht besteuert, Kursgewinne, solange das Geld da drin bleibt in der Stiftung, werden nicht besteuert, wenn Kursgewinne realisiert werden. Zinsen, soweit Zinsen von der Stiftung erwirtschaftet werden, im Unterschied zu Dividenden oder Kursgewinnen, werden die mit 12,5% in Liechtenstein besteuert. Ne? Also das, solange nichts ausgeschüttet wird, ist das eine tolle Geschichte. Und durch diesen Nicht-Ausschüttungsaspekt, wenn dann, sagen wir mal, 50 Jahre ins Land gehen würden, hast du einen Steuervorteil. Ne? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, nach deiner Widmung, Schenkung, das war eine fette Kröte, die du da schlucken musstest, 1,5 Millionen Schenkungssteuer, als Beispiel nach Großbritannien ziehen würdest, da habe ich 10 Jahre gelebt, dann in Großbritannien würdest du während der ersten sieben Jahre auf Einkünfte aus dem Ausland, also jetzt sind wir bei deinen 5.000 Euro im Monat Rente aus der Stiftung, Ausschüttung aus der Stiftung in Großbritannien, keine Steuern zahlen, keine Einkommensteuern zahlen. Also nicht wie bei uns 26,4%, weil Großbritannien da so eine Spezialbestimmung hat. Und auch wenn du zum Beispiel nach Malta oder Zypern ziehen würdest, sind EU-Länder, die Einkünfte aus dem Ausland, die Stiftung ist Ausland aus der Sicht von Zypern oder Malta, nicht zwangsläufig besteuern, würdest du dort auch keine 26,4% Steuern zahlen.
Okay, diese Steuervorteile, die man dann aber doch hat oder haben kann, jetzt würde Böhmermann wahrscheinlich sagen, das ist ja dann trotzdem unpatriotisch, unsozial, Stiftung in Liechtenstein zu gründen, oder?
Ja, also schau mal, nehmen wir mal die Erbschaftssteuer. Also eine deutsche Familienstiftung übrigens hat alle 30 Jahre, wenn du da dein Geld reintust, eine Erbersatzsteuer, nennt sich das. Da wird also wo die Stiftung ja nicht stirbt, als juristische Person ein sozusagen Tod fingiert. Ne? Und es wird eine zweiköpfige Familie, also wird simuliert, diese 5 Millionen oder 3,5 Millionen, die noch da drin sind, die werden von zwei Elternteilen an zwei Kinder vererbt. Und dann haben wir ja Freibeträge und so weiter. Also aber wenn das jetzt 50 Millionen wäre, dann würde natürlich fette Erbschaftssteuer anfallen. Alle 30 Jahre. Und das gibt es in Liechtenstein nicht.
Also im Steuerrecht im Deutschen ist nicht mal der Tod umsonst, sondern
nein.
Man stirbt und, mehrmals sozusagen.
Jetzt könnte natürlich ein Herr Böhmermann sagen, ja, das ist ja unfair, ne? Also jedes Land braucht Erbschaftssteuer. Es ist aber halt nun mal so, dass von den 195 Staaten auf dieser Welt viele, ich habe es jetzt nicht abzählen können auf die Schnelle, keine Erbschafts- und Schenkungssteuer haben. Darunter zum Beispiel Norwegen und Schweden und Österreich. Ne? Und auch das deutsche Pflichtteils Erbrecht. Das ist ja eine Spezialvariante vom deutschen Erbschaftssteuerrecht. Das gibt es in den meisten Ländern nicht. Also in den meisten Ländern gibt es keine Pflichtteile. Ne? Wenn du vier Kinder hast und eins davon hat halt dein ganzes Leben dich als Vater shit behandelt und die anderen Geschwister auch und dann sagst du, nee, also das muss jetzt nicht auch noch belohnt werden, dann hast du halt in Deutschland Pech gehabt, Pflichtteil. Ne? In anderen Ländern sagt der Gesetzgeber, nein, du als Erblasser oder Schenker sollst das Recht haben zu sagen, ich möchte mein Kind, dieses Kind nicht mit Geld versorgen. Ne? Also Die meisten, ich weiß es nicht, ich glaube, die meisten Staaten auf dieser Welt haben keine Erbschaftssteuer. Deutschland hat eine besonders hohe. Die Staaten, die eine haben, haben in Europa, das habe ich mal kurz gecheckt, im Durchschnitt eine viel niedrigere Erbschaftssteuer. Und okay, ja, das ist jetzt halt eine weltanschauliche Frage, wie man das sagt. Deutsche Einkommensteuer, deutsche Steuerlasten sind mit die höchsten auf der Welt. Die deutsche Abgabenlast, also Sozialversicherung, ist meines Erachtens die zweithöchste in der OECD, also von 30 plus Industrieländern.
Gut, nur Belgien ist höher, also für
Alleinstehende. Also wir sind, was Abgaben und Steuern anbelangt, sozusagen wirklich, wirklich in der Champions League, ganz, ganz oben, und zwar immer. Und das muss halt jeder weltanschaulich für sich beurteilen, ob das noch fair ist oder ob man so extrem vorgehen will wie Deutschland bei der Steuerlast. Und das wird ja nicht weniger, sondern eher mehr. Und dann reden Leute und Parteien im Bundestag vertreten sind, die Mehrzahl der Parteien, von einer Vermögensteuer, die eingeführt werden soll, einer Erhöhung der Erbschaftssteuer. Ja.
Deutschland hat eine Erbschaftssteuer. Was Deutschland nicht hat, ist ein Fürst mit Vetorecht. Das hat Liechtenstein dafür.
Genau,
und das ist ja auch ein Riesenpunkt in diesem Beitrag, der sehr stark kritisiert wird. Es geht um Hans Adam. Mhm. Wie siehst du das?
Also der Böhmermann bzw. sein Sidekick, eine Journalistin, Assistentin von ihm, die bezeichnen oder die, sagen wir, manipulieren in der Comedy-Show einen jungen Liechtensteiner, also ich schätze mal vom Hinschauen her, der ist 19 oder 20, den sie da auf der Straße aufgabeln und quasi Überraschungsinterview, dahin, dass der am Schluss des Interviews, das wahrscheinlich geschnitten ist, dann sagt, Liechtenstein ist eine Scheindemokratie. Am Anfang des Interviews sagte er, auf einer Skala von 1 bis 10, auf die Frage der Journalistin, auf einer Skala von 1 bis 10 in Sachen Demokratie, wo würdest du oder wo würden Sie Liechtenstein einordnen? Dann sagt er 8, also weit oben demokratisch. Und dann am Ende des Interviews sagt er, meines Erachtens durch Suggestion, durch Manipulation durch die Journalistin, ja, Liechtenstein ist eine Scheindemokratie. Und wie geht das? Also wie hat hier die Journalistin das hingekriegt? Und da kommen wir jetzt auf dieses Veto. Also Liechtenstein ist eine konstitutionelle Monarchie, genauso wie Norwegen oder Großbritannien oder Dänemark. Mhm. Und der Fürst Hans Adam hat ein sogenanntes Vetorecht. Er kann also Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, per Veto zurückweisen. Also er kann jetzt keine eigenen Gesetze machen, aber er kann Gesetze, die das Parlament gemacht hat, Gesetzesvorschläge erstmal, und die ihm nicht gefallen, kann er grundsätzlich zurückweisen. Ne? Und das ist ja total antidemokratisch. Ne? Das ist ja keine Demokratie. Also so ist das Narrativ in der
mutet ihr auch erstmal
Böhmermann.
Das muss man sagen. Also ja. Das klingt auf den ersten Blick nicht
klingt
so
demokratisch. Heftig, klingt hart.
Kann der Fürst natürlich gut entscheiden, aber er kann natürlich
genau,
auch...
Ja. Also Punkt 1, 2003 vor 20 Jahren, haben die Liechtensteiner freiwillig, ich glaube in einer Volksabstimmung damals, dem Fürsten Hans Adam dieses Vetorecht gegeben. Also er hat jetzt hier nicht Putsch gemacht, so mit Panzern und sowas, und gesagt, von jetzt an habe ich dieses Vetorecht, sondern das ist erstmal freiwillig von den Liechtensteinern.
Davor hatte er das nicht?
Nein, davor hatte er das
nicht. Woher kam das? Aber die Idee kam nicht von ihm. Sondern das,
jetzt, da bin ich überfragt. Also ich nehme mal an, die Fürstenfamilie, die Liechtenstein ja seit Hunderten von Jahren schlussendlich als Monarchen regiert, also früher absolut und jetzt im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie, die wollte das vielleicht und ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat. Aber 2003 gab es eben, ich weiß nicht mehr, ob es eine Volksabstimmung war oder ein Parlamentsbeschluss, wurde dem Fürsten dieses Vetorecht zuerkannt und in der Verfassung festgeschrieben. Mhm. So. Und wie gesagt, das klingt erstmal haarig. Und ich glaube, faktisch hat der Fürst dieses Vetorecht nur 2-3 Mal, also in diesen 20 Jahren, ausgeübt. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also ich glaube, es war extrem selten. Ne? So, jetzt ist aber, was Freund Böhmermann und sein Sidekick, die Dame da weggelassen haben, das ist eigentlich die Hauptsache. Mhm. Liechtenstein hat direkt demokratische Elemente, Volksabstimmung und so weiter, so wie die Schweiz. Finde ich persönlich sehr gut, ne? Dass eine Demokratie das hat. mit einem Quorum, also 1500 Unterschriften von rund 40.000 liechtensteinischen Bürgern, kann man eine Volksabstimmung verlangen. Also ich muss 1500, so wie es auch in Deutschland auf Gemeindeebene, in München gab es mal so irgendeine Volksabstimmung über Hochhäuser, wie hoch dürfen Hochhäuser sein. Da brauche ich so und so viele Unterschriften, muss ich einsammeln. Das
sind ja gerade mal gut 3%
ja, so genau.
von der Bevölkerung.
Also 3%, 1500 Unterschriften muss ich einsammeln und dann muss das Land eine Volksabstimmung durchführen. Und wenn in dieser Volksabstimmung 50,001%, also die absolute, die einfache absolute Mehrheit der Liechtensteiner dafür sind, die Monarchie abzuschaffen und den lieben Hans Adam und seinen Thronfolger Alois in die Wüste zu schicken, dann geschieht das in dem Moment. Ja? Und dann wird auch eine neue Verfassung, also ohne Vetorecht vom Fürsten natürlich, muss beschlossen werden. Und so einfach ist das. Also mit anderen Worten, anfänglich 2003, vor 20 Jahren, hat das Volk von Liechtenstein dem Fürsten von Liechtenstein dieses Veto gegeben, freiwillig. Und heute, also dieses Vetorecht kann jederzeit ihm genommen werden. Die ganze Monarchie kann abgeschafft werden. Jederzeit nicht mit 2/3 Mehrheit oder 80% Mehrheit, schon eine einfache 50% Mehrheit reicht. Und Herr Böhmermann sagt davon nichts in seiner ganzen Sendung. Das ist doch aberwitzig.
Gab es mal den Versuch?
Nee, gab es nicht. Die Liechtensteiner, wenn man die so fragt, das kommt ja in der Sendung vor, das ist ja lustig, da werden 4, 5 Liechtensteiner gefragt, wie steht ihr eigentlich zum Fürsten, zu diesem tyrannischen Monarchen? Ne? Dann sagen die alle, der Fürst, das ist ein sehr reicher Mensch, sehr wirtschaftlich orientiert, der ist gut für dieses Land. Wir wollen den haben. Das ist nicht irgendwie so ein Diktator, mit dem wir uns jetzt rumplagen müssen, sondern anscheinend stehen die Liechtensteiner weit überwiegend, also weit in der großen Mehrheit hinter dem Fürsten, wollen die Monarchie und so weiter. Und wie gesagt, eine einfache Mehrheit wäre jederzeit möglich, um die Monarchie abzuschaffen. Gibt es übrigens in Großbritannien oder Dänemark oder Norwegen nicht dieses Recht der Bevölkerung. Ob man jetzt eine konstitutionelle Monarchie für gut oder nicht gut findet, das Vetorecht für gut oder nicht gut findet, also wenn ich darüber berichte und Liechtenstein als Scheindemokratie bezeichne, dann muss ich doch sowas sagen. Und das ist das, was ich am Anfang eingangs, durch Weglassung von wichtigen Fakten werden bei Menschen in Deutschland, die naturgemäß von Liechtenstein keine Ahnung haben, wir haben halt, Liechtenstein ist jetzt nicht das wichtigste Thema auf der Welt, wird ein völlig falscher Eindruck vermittelt. Und auf die Art und Weise, ich hätte jetzt beinahe das böse Wort Lügen benutzt, verbreitet. Und das finde ich einfach nicht gut.
Ist auf jeden Fall eine Fehldarstellung. Also ist das ein entscheidendes Problem? Wir haben ja da zwei Aspekte. Also auf der einen Seite, was in Deutschland ja immer mehr kommt, dass man anderen Ländern oder Bürgern erklären will, was sie für richtig und falsch zu halten haben. Das ist ja gerade schön beschrieben. Anscheinend wissen die Liechtensteiner selber ganz gut, was sie für richtig und was sie für falsch halten. Das ist das ein Problem, eine gewisse Arroganz. Diese Belehrung wird ja auch einer Außenministerin gerne mal vorgeworfen. Und auf der anderen Seite, dass eine Satiresendung dann schon, das war ja schon eher als Infobeitrag, natürlich lustig, aber trotzdem wurden ja viele Fakten auch untergemischt, die ja auch teilweise oder überwiegend richtig waren, aber halt nicht alle Fakten. Das hat Lanz ja vor kurzem kritisiert bei Böhmermann nach dem Motto, einfach mal einen raushauen und wenn es dann irgendwie schief geht, dann beruft man sich auf Satire. Ist das gefährlich?
Genau, also du hast ja zwei Sachverhalte angesprochen. Also im deutschen Wesen soll die Welt genesen, das hatten wir ja schon mal und dummerweise haben wir Deutschen, unsere Regierungsvertreter neigen manchmal dazu, diese alte Geschichte, diese alte Keule aus der Mottenkiste zu holen. Und der Böhmermann, der ja also wirklich bei jeder Gelegenheit raushängen lässt, wie linksliberal er ist und modern und woke und progressiv und so weiter. Und die Nazis sind ja und so weiter. Aber er praktiziert, wir erzählen Leuten einem kleinen friedlichen Nachbarland, das keine Armee hat, das seit 200 Jahren in keinem Konflikt involviert war, im Unterschied zu anderen Ländern, das neutral ist, das ja, also ein friedliches Land, Ländchen ist, denen wird erklärt, was Demokratie ist und so weiter. Das finde ich einfach ein bisschen ja, sehr, sehr überheblich. Ne? Muss nicht sein. Ne? Und die andere Geschichte, Satire, also Mischung von Satire und Journalismus und Information, ja, finde ich auch. Ne? Also Natürlich gibt es da eine graue Zone. Ne? In jeder Comedy-Show und Satire, die wird sich immer auf real existierende Menschen und real existierende Fakten beziehen und darüber dann Comedy oder Satire betreiben, das ist klar. Aber ich muss den Anstand als Satiriker, als Comedian haben, irgendwo so den Verstand und den Anstand haben, die ethische Geschichte haben, da eine sinnvolle Grenzziehung zu ziehen. Und der Böhmermann, meines Erachtens, der vermischt einfach unter dem Deckmantel von Satire und Comedy, wird hier tatsächlich Journalismus betrieben. Mhm. Und an diesem Anspruch, Journalismus zu betreiben, der zunächst mal die Pflicht hat, Fakten so darzustellen, wie sie sind, scheitert der liebe Herr Böhmermann mit dieser Sendung auf jeden Fall grandios. Ne? Der Böhmermann hat auch schon gute Sendungen gemacht und so weiter. Ich bin jetzt nicht der größte Fan seines Humors. Das ist so mir so ein bisschen Prolo-mäßig, Schenkklopfer-mäßig mit intellektuellem Zeug vermischt. Ist nicht meine Art von Humor. Ich mag lieber Leute wie Karl Valentin, Monty Python, Groucho Marx. Das ist einfach bessere Comedy, besserer Klamauk. Und auch britische Comedians. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre in Großbritannien gelebt und da gibt es eine Menge Comedy-Shows in London. Ich bin sehr häufig hingegangen, weil ich das einfach cool finde.
Nicht unbedingt den schlechteren Humor.
Nee, haben sie nicht. Ich würde mal sagen, da haben wir einiges zu lernen, auch vielleicht Herr Böhmermann. Und dieses Brutale, ne, und dieses Reinreiten und jeder, der Geld hat, ist von Haus aus sowieso eine zwielichtige Figur. Ne, das ist wahrscheinlich alles durch unfaire Mittel entstanden, dieses Geld. Das finde ich einfach nicht gut.
Also halten wir fest, wenn die Liechtensteiner keinen Bock mehr auf ihren Fürsten hätten, könnten sie ihn relativ leicht abwenden, beziehungsweise die Monarchie beenden.
Ja.
Mario, wenn du einem Deutschen ein Vetorecht einräumen würdest, für Deutschland, wer wäre das?
Früher hätte ich gesagt Franz Beckenbauer, aber jetzt... ja, schwierig. Wer wäre das?
Weil ich glaube, das ist ein Thema, weil wir können
Günther uns das Jauch nicht vorstellen. Günther Jauch vielleicht, ja. Über den haben wir da neu schon gesprochen. Günther Jauch ist so jemand, dem traut man zu.
Günther Jauch wäre so jemand, der damit vernünftig umgeht mit seinem Vetorecht. Weil ich glaube, für uns ist das schwer vorstellbar, wenn wir auf unsere Politiker schauen. Also wenn ich jetzt nur mal die Politiker nehme, ich glaube, ich würde niemandem mein uneingeschränktes Vetorecht geben.
Also einem deutschen Politiker.
Ich glaube, eine Person finde ich generell strange. Es wäre vielleicht spannend, wenn man so einen Zirkel hätte, so aus 4, 5, so einen Ältestenrat. So Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk nicht, aber nee, Spaß beiseite. Aber sowas wäre natürlich interessant, aber das ist ja auch schon wieder die Frage, wie stelle ich den zusammen? Und das müsste ja auch schon wieder irgendwie gewählt werden.
Also, wir müssen das mal nachreichen, wie oft dieses Vetorecht überhaupt eingesetzt wurde. Mhm.
Genau, vielleicht könnt ihr das noch im Nachspann berichten. Also vermutlich nicht häufig. Und der Fürst weiß natürlich, selbstverständlich weiß der, wenn er, also wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil es halt irgendwie gut an diese Stelle passt, der weiß, wenn er dieses Veto missbrauchen würde, wäre er, was das Veto anbelangt, und als Fürst sehr schnell weg vom Fenster. Und also die Quintessenz ist, ja, er hat ein Vetorecht, aber das ist vom Volk gegeben und kann vom Volk genommen werden. So einfach ist es. Und infolgedessen muss ich kontrolliert das Volk, diesen Veto-Menschen, der offensichtlich schlau genug ist, damit umzugehen. Deswegen ist die Darstellung, der Ausgangspunkt war, Liechtenstein ist eine Scheindemokratie, weil der Fürst, ein Monarch, Erbmonarch, ein Vetorecht hat, ist einfach absurder Quatsch.
Und dann abschließend kann man noch sagen, du hast ja auch hier eine grauenhafte Sendung von Böhmermann. Also so ein schöner Satz, den muss man nochmal abschließend zitieren. Und bei den Zwangsgebühren haben wir jetzt ja ein Problem. Also entweder war das sehr schlechter Journalismus, weil sie es nicht geschafft haben, das zu recherchieren. Also entweder schlecht. Oder es war halt dann schon wieder eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Einflussnahme. Ein bisschen, dass man eben wieder so ein bisschen, ja, gegen die Reichen latent, wie du auch geschrieben hast, Neid und Co. Immer so ein bisschen, es schwingt ja immer so eine Moralkeule mit. Man will die Leute mal so ein bisschen in eine Richtung schieben. Also das sind ja die zwei Vorwürfe, die es gerne gibt. Und einer davon trifft ja dann wahrscheinlich zu.
Das fand ich auch spannend bei deinem LinkedIn-Beitrag, bei den Kommentaren drunter. Ich meine, Liechtenstein ist ein einfaches Opfer, weil es gibt nur 40.000 Liechtensteiner, die können sich jetzt nicht so lautstark beschweren. So,
das ist denen wahrscheinlich auch.
So. Im Zweifel ist es ihnen egal. Und dieser Vorwurf kam bei dir ja auch, ja, betroffene Hunde bellen. Also das ist dann so wieder dieses Bashing genau dagegen. Ne? Mhm. Und es ist dann, und jeder, der jetzt irgendwie sich für Liechtenstein einsetzt oder die Gegenposition einnimmt, ist dann sofort der reiche, böse.
Genau, Mann. Ja, also getroffene Hunde bellen ist im Grunde genommen ein wirklich doofes Sprichwort. Ne? Viele Sprichwörter sind gut und so weiter. Also das läuft ja unter der Überschrift, ich weiß es nicht, ob das 1984 ein Roman von George Orwell, also eine Dystopie, ein ganz toller Roman über eine Diktatur. Also wer sich verteidigt, bekennt sich schuldig. Mhm. Ne? Und ich glaube, unsere 1939 bis 45 Freunde, die haben solche Sprüche auch genutzt. Ne? Bei den Leuten, die dann abtransportiert wurden. Und wenn jemand Böhmermann kritisiert und dann diese Kritik illegitim gemacht wird und diskreditiert wird über so einen doofen Spruch, getroffene Hunde bellen, das finde ich, das setzt noch einen drauf. Ne? Also die Liechtenstein ist ein sehr reiches Land, weil es sehr, sehr effizient geführt wird, hat keine Staatsverschuldung, hat viele, viele Probleme, die wir, Stichwort Reformstau, in diesem Land haben. Wir werden ja vielerlei Hinsicht leider nach hinten durchgereicht, was Modernität und Effizienz in diesem Land und so weiter anbelangt seit ein paar Jahren. Diese Probleme hat Liechtenstein nicht. Ist eins der, also was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anbelangt, reichsten Länder oder einkommensstärksten Länder der Welt. Auch sonst gibt es nicht viele Probleme, von denen ich wüsste, in Liechtenstein. Und wir könnten uns vielleicht das eine oder andere abschauen von so einem kleinen, friedlichen, gut geführten Land, das offensichtlich sehr, sehr wenig Probleme hat.
Eine abschließende Frage hätte ich noch, weil es wird ja gerne angeführt, Geld nach Liechtenstein bringen, nach dem Motto, ja, das ist so eine schöne, heile Welt, du hast es auch gerade beschrieben, und das ist es ja auch de facto oder Stand heute. Problem nur, ja, auf der einen Seite hat man natürlich den Fürsten, das muss man auch ansprechen, dem gehört ja quasi auch die LGT-Bank, oder das stimmt, dass das...
Eine
das,
Bank in Liechtenstein,
genau, das ist ja eine große, das mutet ja auch so ein bisschen, ja, kann man komisch finden, muss man nicht, aber trotzdem... ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, dass man sagt, ja, in Deutschland kann jetzt das und das passieren? Das könnte doch in Liechtenstein theoretisch genauso passieren, oder? Auch wenn es sehr demokratisch ist, trotzdem, da können ja auch Sachen schiefgehen.
Genau. Also jedes Land repräsentiert politisches Risiko. Deutschland hat in den letzten 120 Jahren mehrfach gezeigt, was politisches Risiko ist. Mhm. Es hat Bürger auf die schrecklichste Weise behandelt, nicht nur enteignet, sondern noch viel, viel schlimmere Dinge verbrochen, wissen wir alle. In Ostdeutschland hat sich das dann in gewisser Weise auch noch mal fortgesetzt, obwohl man die Lehrstunde aus dem Zweiten Weltkrieg hatte. Also jedes Land kann schiefgehen, kann seine Bürger schlecht behandeln, kann Enteignung, kann konfiskatorische Besteuerung. Lenin hat mal gesagt, ich brauche keine Enteignung, ich setze die Erbschaftssteuer auf 100%. Also jeder Staat ist potenziell eine Gefahr für seine Bürger, potenziell. Ne? Und da gibt es dann halt Staaten, die aus der Erfahrung heraus, aus der Historie heraus weniger eine Gefahr sind, wie die Schweiz, und andere, die aus ihrer Erfahrung heraus, aus der Historie heraus eine größere Gefahr sind, wie zum Beispiel Nigeria oder vielleicht sogar Deutschland. Mhm. Ne? Und oder Russland, ne? China. Ich denke mal, grundsätzlich sollte sich jeder Mensch, jeder Bewohner eines Landes dieses Umstandes bewusst sein. Der große Begründer des zivilen Ungehorsams, der Idee und des Konzeptes des zivilen Ungehorsams, Henry David Thoreau, ein amerikanischer Denker aus dem 19. Jahrhundert, der wollte keine Steuern zahlen, um den amerikanischen Bürgerkrieg, der lebte im Süden, also die Sklavenhalterstaaten mitzufinanzieren, oder wollte überhaupt keinen Krieg mitfinanzieren. Und infolgedessen kann es in jedem Staat schlimmer kommen oder schlimmer werden. Und es muss doch wohl legitim sein, dass Menschen sagen, okay, ich behalte mir vor, wegzuziehen, zu emigrieren, oder ich behalte mir vor, wenigstens einen Teil meines Geldes aus diesem Land zu schaffen und dann woanders Steuern zu zahlen. Und im Rahmen natürlich der Steuerrechte, die es in den verschiedenen Jurisdiktionen gibt. Ne? Wir haben gerade gesagt, also wenn du wenn du eine Schenkung machst, dann fällt deutsche Schenkungssteuer an. Wenn du als GmbH-Inhaber nach Spanien oder sonst wo ziehst, dann werden die stillen Reserven in der GmbH, die du vielleicht mal mit 25.000 Euro gegründet hast und jetzt ist sie 10 Millionen wert, dann musst du diese Differenz, also 9,9 Millionen, grosso modo musst du in Deutschland versteuern. Das nennt sich Wegzugsbesteuerung. Mhm. Also jedes Land, jedes demokratische Land hat sein legitimes Steuerrecht, aber kann nicht anderen Ländern vorschreiben, wie die ihre Steuern zu regeln haben und ihr Gemeinwesen zu organisieren zu haben. Und da sind wir wieder am deutschen Wesen, muss halt die Welt nicht genesen. Ne? Und es wäre schön, wenn wir uns da einfach ein bisschen zurückhalten könnten.
Und es wäre schön, wenn ich 1,5 Millionen Euro hätte, die ich nach Liechtenstein bringen kann.
Was nicht ist, kann auch werden.
So nämlich. Die Einstellung brauchen wir.
Gerd, herzlichen Dank für deinen Klartext und vor allem die große Fachtiefe, dein großes Fachwissen, das du uns da hast teilhaben lassen und von Märchen Onkel Böhmermann auch einige Sachen ergänzt oder richtiggestellt hast. Herzlichen Dank dir.
Gerne.
Danke dir und danke euch vor allem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, meine Herren. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.